Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und praktische Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Lukas und Yannick.
Folge 53 des Freelancer-Podcasts. Heute ohne Lukas. Das soll uns aber sozusagen kein Dorn im Auge sein, denn wir haben einen Gast hier. Sibylle Reuter ist bei uns. Moin, Sibylle.
Hallo, morgen, Yannick.
Hi. Magst du dich einmal vorstellen, sagen, was du so machst und dann gehen wir mal ins Thema.
Ja, sehr gerne und sehr schön, dass ich dabei sein kann. Also ich bin freie Texterin und Redakteurin und habe mich auf nachhaltige und Bio-Themen spezialisiert, weil ich aus innerer Überzeugung Unternehmen unterstützen möchte, die ökologische, ökonomische und soziale Verantwortung zeigen.
Ja.
Das lebe ich so, dass ich habe mein Privatleben ein bisschen danach ausgerichtet. Das geht mir gut dabei und ich habe gespürt, es geht mir noch besser, wenn ich das in meinem Arbeitsalltag einfließen lasse.
Okay. Das heißt, du bist Texterin vorwiegend und schreibst über ökologische Themen quasi,
ja,
Nachhaltigkeit,
Bio-Themen,
all diese.
Bio-Themen in erster Linie, also sehr viel Bio, sehr viel, also Naturkosmetik ist auch ein Thema, was ich bis jetzt noch nicht so viel intensiv gemacht habe, was ich mir gerne wünsche, weil ich den Background auch hätte. Ich muss dazu sagen, also Freitexterin bin ich erst seit knappe 2 Jahren, also am 28. November hat mein Unternehmen Textlandia Geburtstag. Und davor war ich 3 Jahre angestellt als Texterin in großen Werbeagenturen.
Und wie kam es dazu, dass du dich selbstständig gemacht hast?
Naja, ich wurde ein bisschen dazu vom Schicksal gezwungen, sozusagen. Ich hatte schon immer mit dem Gedanken gespielt und dann hatte ich mich nicht getraut, auch weil ich viel gereist bin und auch in verschiedenen Ländern gelebt habe und dann habe ich immer gesagt, ach, ich mag später, beziehungsweise es haben sich einfach Jobs ergeben, die ich genommen habe und aufgrund meiner Ausbildung, also ich bin ursprünglich, habe Übersetzen und Dolmetschen studiert für Russisch und Italienisch und spreche insgesamt jetzt 5 Sprachen und alle haben immer gesagt, ja, mit 5 Sprachen kannst du eigentlich alles machen und ich habe mich immer so ein bisschen geärgert, weil ich habe gedacht, ja, ich will aber nicht alles machen, sondern ich will auch Sachen machen, die mich wirklich interessieren. Und anfangs habe ich festgestellt, in Anführungszeichen, nur mit Sprachen kommt man nicht weiter und habe mich dann weitergebildet im Marketing. Ich habe auch dann später beschlossen, eine Ausbildung zu machen, also so ein Fernstudium zu machen für Journalismus und es dreht sich eigentlich, egal was ich gemacht habe, alles um Sprachen und Texten. Aber davor, also wie gesagt, ich bin relativ spät eingestiegen in die Werbebranche, erst mit 37. Davor habe ich viele Sachen gemacht, also Gerichtsdolmetscherin war ich, ich war Flüchtlingskoordinatorin, ich habe ganz große Events gemanagt, also als Eventmanagerin war ich auch unterwegs, dann war ich auch Sprachtrainerin, krass, also so einiges. Ne?
Und dann, gut umgekommen.
Dann gab es Leute, die dann sagen, wo ich in meinem Tief war, in meinem Texter-Tief, zu dem kommen wir vielleicht später, dass sie gesagt haben, Mensch, du hast so viele Sachen gemacht, warum texten? Und ich habe immer gesagt, ja, weil ich merke, wenn ich nicht kreativ bin und schreiben kann und mich nicht schriftlich ausdrücken kann und kommunizieren kann, geht es mir einfach nicht gut. Und dem bin ich gefolgt.
Ja, ist so ein gutes Beispiel für, es geht irgendwie letztlich dann doch alles dahin, was dann die eigene Leidenschaft ist. Aber meistens ist das dann auch einfach ein Prozess. Also man muss ja nicht immer gleich, heute ist ja so dieses, so Satz, Abi, studieren, Job.
Ja.
Und viele merken halt erst, wenn sie schon im Job sind, was sie eigentlich gut finden und was sie machen wollen.
Genau, genau. Und ja, ich habe wirklich lange danach gesucht, sehr, sehr lange. Und ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass ich am Ende bin. Also Schreiben wird sicher immer ein Teil meines Lebens sein, aber in welcher Form und in welchem Format, das lasse ich komplett offen für mich. Weil, das macht keinen, also es ist schön, Ziele zu haben, aber man muss auch ein bisschen offen bleiben, weil oft weiß man selbst nicht, was für einen gut ist.
Ja, es ist ja auch wirklich weites Feld, ne, des Texters, also da kannst du ja
genau,
viel machen.
Genau, ja. genau.
Ja, cool. Magst du einmal darauf eingehen, wie du die ersten Kunden für dich gewonnen hast? Das ist immer so ein Thema, was alle immer wissen wollen. Die ersten Kunden, so wie steigt man ein und wie sind so die ersten Wochen? Kannst du da so ein bisschen drauf eingehen?
Ja, die ersten Kunden. Ich hatte, muss ich dazu sagen, als ich beschlossen habe, selbstständig zu werden, habe ich auch einen Businessplan geschrieben, weil ich so ein Existenzgründerseminar besucht habe und da gehörte das dazu zum Businessplan. Ich habe auch einen Zuschuss bekommen von der Agentur für Arbeit und ich verlangte auch diesen Businessplan. Den habe ich auch geschrieben und das war eigentlich erst, das war ein Monat bevor ich gegründet habe und da hieß die Agentur überhaupt nicht Textlande, sondern Fresh Text, Agentur für Text und Sprachen und da steht komplett was anderes, als ich dann gemacht habe und das war jetzt nicht absichtlich, ich wollte niemanden anlügen, ich war einfach noch nicht so weit, ich habe später beschlossen oder eigentlich nach der Gründung erst beschlossen, ich möchte mir eine Nische aussuchen und die Nische ist eben diese Nachhaltigkeit, diese Biobranche und und dann erst konnte ich meine Webseite machen, weil ich vorher gehadert habe, was für Inhalte will ich eigentlich anbieten und was macht, weil ich möchte ja nicht pauschal über alles schreiben. Und dann, wo das klar war, dann habe ich auch innerhalb von einer Woche meine Seite gemacht, geschrieben, online gestellt. Und dann habe ich auch erfahren, dass es eine ganz, ganz wichtige Messe gibt für diesen Bereich, also für die Biobranche, für die Naturkosmetikbranche. Und da bin ich mal direkt hingegangen. Und das waren 9 Hallen und ich hatte 2 Tage. Und ich hatte nur Angst. Also ich hatte Angst und ich muss dazu sagen, ich war selbst auf Messen früher. Ich weiß, wie es ist. Ich bin eigentlich ein offener Mensch und trotzdem dahin zu gehen und zu sagen, ich bin Texterin und wie kann ich euch unterstützen, ist mir wahnsinnig schwer gefallen. Also ich habe zuerst nur Visitenkarten gesammelt und mit den wenigsten Leuten geredet. Und dann habe ich gesagt, ach, zu Hause in aller Ruhe werde ich die alle anschreiben. Und das wird schon klappen. Ich habe einfach, also natürlich habe ich zum Teil Gespräche geführt, weil die Leute so geschaut haben, ich hatte einen Presseausweis und die haben gesagt, ach, für welches Medium schreiben Sie? Und dann bin ich mit denen ins Gespräch gekommen, aber dann ist jetzt nichts Greifbares rausgekommen. Und dann habe ich irgendwann auch gesagt, ach, ich schaue mir das jetzt einfach an, sammle Erfahrung, sammle Eindrücke und ist auch ein Kongress, wo man sehr viel lernen kann, auch dabei sehr viele interessante Vorträge sind. Und dann werde ich die alle von zu Hause auch schön kontaktieren. Genau. Und das habe ich dann auch gemacht, aber erst ein Jahr später.
Ein Jahr später, okay.
Ein Jahr später.
Und daraus sind deine ersten Kunden dann auch entstanden oder war das dann noch nicht so erfolgreich?
Wie soll ich sagen, die Antwort ist eigentlich ein Jein. Ich habe eigentlich ziemlich genau vor einem Jahr dann angefangen, diese Visitenkarten alle zu sortieren und die Recherche zu machen, wen ich am besten anschreibe und wie ich das mache. Und habe in wahrscheinlich 6 Wochen über 100 Bewerbungen geschrieben, also so Initiativen vorgestellt. Und es gab Leute, die sagen, also erfahrungsgemäß ist die Erfolgsquote zwischen 3 und 5%, also 5 ist schon zu viel. Also ich wusste das. Und trotzdem war das ein Wahnsinn, weil Interesse ist da, aber nicht jetzt. Oder so Preise im Cent-Bereich oder einfach dann aufgrund dieser, weil ich habe ja, wie gesagt, 100 geschrieben, bekommst du dann am Montag bis 12 schon 4 Mails mit dem Text, hört sich super an, aber wir haben leider keinen Bedarf oder wir haben schon jemanden oder wir arbeiten schon mit einer Agentur. Und niemand hat gesagt, ey, nein, dein Text gefällt mir nicht oder dein Portfolio. Niemand, es ist niemand auf das eingegangen, sondern einfach habe ich gesagt, kein Bedarf. Und ich war wirklich schon sehr verzweifelt und da braucht man einen langen Atem. Und trotzdem, wo ich schon dachte, es wird niemand mehr irgendwas Positives schreiben, sind dann 2 Aufträge gekommen von 2 verschiedenen Kunden. Und das war natürlich die Freude und das hat mir dann Mut gemacht, nicht aufzugeben. Und über Weihnachten habe ich es dann schön sein lassen und bin dann ein Jahr später also wieder zu dieser Messe gegangen, diesmal aber mit mehr so mit mehr so Mut und ich wusste dann genau, zu wem gehe ich hin oder habe nach den Leuten gefragt und habe die direkt angequatscht. Und es hat viel, viel besser funktioniert. Natürlich haben nicht alle, also diesmal hatte ich mir auch 3 Tage Zeit genommen, damit ich in Ruhe alles machen kann. Die haben nicht alle umarmt und gesagt, wir haben auf dich gewartet, das nicht, aber es hat sich durchaus das ein oder andere Gespräch ergeben und daraus sind auch Aufträge gekommen und dadurch, dank dieser Treffen, ist jetzt auch einer meiner größten Kunden dazugekommen, auf den ich sehr stolz bin, dass ich den habe, ja.
Und du hast jetzt eben zweimal so einen Einjahressprung gemacht quasi in der Zeit. Mhm. Was hast du denn in der Zwischenzeit? Hattest du dann da auch Aufträge? Waren die nur von woanders oder was war in der Zwischenzeit?
Also es ist so, als ich muss vielleicht ein bisschen ausholen. Wie gesagt, ich war 3 Jahre als Wächterin angestellt, habe da dazu, weil ich ja gemeint habe, ich muss noch eine Ausbildung haben, habe ich da zusätzlich eine Ausbildung zur Werbetexterin gemacht. Das ist so eine Dualausbildung, die in Düsseldorf, die gibt es in Düsseldorf und in Hamburg und habe die in Düsseldorf gemacht. Wo man tagsüber in einer großen Agentur arbeitet und abends dann 3-mal die Woche schön noch Vorlesungen hat und Unterricht hat und dann eine Prüfung ablegt am Ende des Jahres. Ganz schön intensiv alles. Mhm. Und und da war ich angestellt, habe aber schnell herausgefunden, das ist nicht meins, weil ich da zwar ganz tolle, also Werbung für ganz tolle Namen, ganz bekannte, weltbekannte Marken gemacht habe, wo ich aber gemerkt habe, das kann nicht der Sinn von meinem Leben sein, dass ich da 9 Monate lang einen Werbespot von 30 Sekunden herumfeile. Das muss was Besseres sein im Leben. Und dann habe ich auch Gespräche geführt mit meinen Vorgesetzten, die waren zum Teil auch zuvorkommend und verständnisvoll und haben gesagt, ja, aber that's it, what we have. Und sei froh, dass du für diese geniale Marken halt schreiben darfst, sozusagen. Ich habe gesagt, ja, das reicht mir aber nicht. Und dann habe ich auch nach 2,5 Jahren beschlossen, ein Coaching zu machen, war bei einer... wie soll ich sagen, bei einem Coach, die sich spezialisiert hat auf Berufung finden, auf Lebensmittelpunkt finden, auf diese Selbstverwirklichungssachen. Da bin ich zu ihr gegangen und hab mich coachen lassen und wir haben beschlossen, dass ich, oder sie hat mich gewarnt, Mädel, du bist kurz vom Burnout, du musst sofort raus. Ich habe gesagt, nee, ich kann nicht, weil was machen die ohne mich? Also jetzt nicht, dass ich unersetzlich wäre, hätte ich nie gedacht, aber ich wollte das meinen Kollegen nicht antun, den eh schon viel zu viel arbeiteten und auch meinem Chef nicht. Und dann aber habe ich überlegt und habe gemeint, Mensch, ich habe recht, zumal ich schon so leichte Panikattacken bekam auf dem Weg zur Arbeit. Und ich dachte, also das liegt jetzt nicht, das liegt an dem, was wir besprochen haben. Also ich bin unglücklich, muss dringend was ändern. Und da habe ich zuerst mal eine Auszeit genommen von 6 Wochen, obwohl sie gesagt hat, ich soll gleich kündigen. Wie gesagt, ich konnte das dem Team nicht antun. Bin dann zurück, mein Chef war sehr, sehr verständnisvoll. Und trotzdem, nach kurzer Zeit, ist alles natürlich weitergelaufen. So. Und meine Energie war wieder am Boden. Und dann habe ich überlegt, Mensch, ich kann mich jetzt natürlich auch für längere Zeit krank schreiben, aber dann können sie ja niemanden neu einstellen. Also ist es besser, ich gehe gleich. Ja, und ich wusste aber nicht, was ich machen soll. Also ich wusste nicht, weil ich habe gesagt, bin ich jetzt fertig mit der Werbung, was mache ich überhaupt mit meinem Leben, mit so vielen Ausbildungen? Und ich war eigentlich ziemlich, ziemlich verzweifelt und habe aber gesagt, nein, das Erste ist, ich muss auf meine Gesundheit schauen, ich kündige. Und bin mit einem ärztlichen Attest raus, was mir geholfen hat, dass ich dann direkt arbeitsloses Geld bekommen habe. Und niemand hat mir geglaubt, als ich gesagt habe, ich weiß nicht, was ich mache, weil viele haben natürlich damit spekuliert, dass ich vielleicht selbstständig sein möchte und so. Und ich habe gesagt, nein, zu dem Zeitpunkt wusste ich das gar nicht. Und habe mir dann wirklich so ein paar Monate Zeit genommen und habe viel gelesen, viel Sport gemacht, viel nichts gemacht und überlegt, wie geht's weiter. Und die Monate sind vergangen und ich wusste nicht so recht. Und dann hatte ich aber, meine größte Angst war, dass die von der Agentur sagen, so jetzt musst du aber schon eine Arbeit finden und wieder in diesen Angestelltenverhältnis zu gehen, war für mich einfach eine Horrorvorstellung. Da habe ich direkt schon Panikattacken bekommen. Und dann habe ich gedacht, okay, um Zeit zu gewinnen, mache ich mich selbstständig.
Ja.
Und habe dann, das habe ich ja schon erzählt, dieses Konzept geschrieben, diesen Businessplan und
eins folgt dem
anderen. Genau, aber das war, wie gesagt, erst 4-5 Monate, nachdem ich gekündigt hatte. Also in der Zwischenzeit war ein Riesenloch. Das habe ich überbrückt finanziell durch das Arbeitslosengeld. Und dann musste mir von vielen Menschen anhören, ja, du hast ein schönes Leben, lässt dich von deinem Mann aushalten und solche Sachen. Und ich hätte Luxusprobleme und andere würden nur arbeiten. Also das gehört leider dazu,
dass man von
außen auch noch sowas sich anhören muss. Und und irgendwann habe ich dann auch aufgehört, denen zu erzählen, wie ich lebe. Was ich in dieser Zeit gelernt habe, ist sehr minimalistisch zu leben und zwar absichtlich. Also jetzt nicht, um so zu verzichten, sondern ich habe dann gemerkt, wie gut es mir tut. Ich habe einfach aufgehört, shoppen zu gehen und habe mich auf Dinge konzentriert, die mir wichtig sind. Und plötzlich haben mir dann 1.000 Euro oder 1.200 Euro im Monat gereicht. Das hätte ich vorher nie gedacht. Ja?
Mhm.
Und das hat mir dann auch geholfen, das zu überwinden. Genau, und dann habe ich die Seite gestellt und diese Visitenkarten gesammelt auf der ersten Messe. Und dann hieß es zuerst, wir fahren nach Neuseeland, weil das war schon länger geplant. Und dann haben wieder einige gesagt, ja, du bist verrückt, du hast dich gerade selbstständig gemacht, du kannst jetzt nicht unmöglich 4 Wochen nach Neuseeland fahren. Haben gesagt, doch, kann ich. Ja, wirst du von dort arbeiten? Sage ich, nein, ich werde sogar mein Handy ausschalten, ich werde meine Mails nicht checken. Die haben gesagt, die Frau ist komplett wahnsinnig, also der geht nicht mehr zu helfen. Wie stellt sie sich das denn vor? Selbstständig, halt selbst unständig. Und ich fährt einfach nach Neuseeland. Ne? Und da bin ich nach Neuseeland gefahren, in der Tat, und habe das durchgezogen. Ich muss sagen, es ist ja nicht so, dass 1.000 Leute inzwischen geschrieben haben, das war es nicht. Aber ich habe das auch so irgendwie auch gewusst und denke mir, ja, also ich muss es jetzt ausnutzen, dass das jetzt nicht so viel Geschäft ist und das einfach durchziehe, weil wer weiß, wenn man so große Träume immer verschiebt, kann sein, dass sie mal irgendwann gar nicht in Erfüllung kommen. Deswegen habe ich das gemacht. War mir sehr wichtig. Und dann bin ich zurück und dann habe ich den Stapel genommen und wollte losschreiben und mich bewerben und sagen, wie toll ich bin und wie gut ich bin. Ja, und dann habe ich gemerkt, ich kann mich nicht konzentrieren, ich kann nicht schlafen. Also so ganz komische Zustände, wo ich mir dachte, das gibt's nicht, das bin ich jetzt faul, so wie einige gesagt haben, dass ich mich quasi aushalten lasse, obwohl, wie gesagt, bis dato hatte ich mich von niemandem aushalten lassen und ich habe das alles allein gestemmt, obwohl es natürlich wahnsinnig viel geholfen hat, jemanden zu haben, der sagt, du, wenn du mal die Miete nicht, wenn du mal, egal was du brauchst, ich bin für dich da. Also allein dieser Satz ist schon eine Menge wert. Aber ich glaube, ich hätte es so auch gemacht, weil ich einfach keinen Ausweg fand, anders zu tun. Ja, und lange Rede, kurzer Sinn, sind diese Zustände schlimmer geworden. Und dann, wo ich angefangen habe morgens, ich bin aufgestanden und habe weinen angefangen. Also, und ich habe gedacht, warum weine ich jetzt? Weil eigentlich war in meinem Leben alles so, wie ich sein wollte. Ich war mit dem Mann, mit dem ich sein wollte. Ich war weg von diesem Albtraum von Job, den ich vorher hatte oder die Jobs alle davor. Ich habe gedacht, ich bin jetzt dabei, endlich mein Ding zu machen. Es ist alles in Ordnung. Warum? Was? Woher kommt das? Und ich konnte es nicht herausfinden. Und es wurde immer schlimmer. Und dann irgendwann habe ich gesehen, ich muss mir Hilfe holen und es ist dabei rausgekommen, dass ich an einer Depression leide und das wollte ich lange, lange, lange nicht wahrhaben, weil ich das eine Art Versagen, persönliches Versagen gedeutet habe, denke ich mir, ich habe alle Voraussetzungen, nicht depressiv zu sein und wenn ich es schaffe, also dann bin ich der, also Failure schlechthin. Ne?
Das ist ja nichts, was man sozusagen, man kann es beeinflussen durch Faktoren, aber ich glaube, wenn es dich dann erwischt, du kannst nur bedingt was dagegen tun, dass sowas passiert, oder? Ich kenne mich nicht so aus, aber...
Ja, es ist wirklich so und das wollte ich nicht wahrhaben, weil ich bin jemand, der immer als erstes fragt, was kann ich tun dafür? Und dann habe ich, wie gesagt, mir helfen lassen. Ich bin Gott sei Dank ohne Medikamente ausgekommen. Also das war mir sehr, sehr wichtig. Aber ich habe mir intensivst helfen lassen. Und kann auch nur jedem empfehlen, das zu tun und nicht irgendwie in der Ecke sich zu verkriechen und zu denken, natürlich gibt es so Phasen, die dann vorbeigehen. Ich habe mir auch dann anhören müssen, ach mein Gott, jeder ist mal traurig und geht doch mal shoppen und solche Sachen, aber die haben es ja, halt nicht nachvollziehen können.
Ich das ist halt so eine Phrasensachen, die wir dann wahrscheinlich...
Genau.
Ja.
Genau, jedenfalls habe ich dann als erstes gehört und es war ganz schwierig. Die erste Aufgabe war, ich soll nichts machen. Und für jemand, der seit seinem 18. Lebensjahr arbeitet und sein Studium mal eingestemmt hat und immer selbstständig war, das zu hören, du darfst jetzt nichts machen, das war, also nichts machen im Sinne von, ich soll einfach loslassen. Und ja, und das war die härteste Übung, die ich lernen musste. Und das ist, das hat ein paar Monate gedauert. Also insgesamt war ich nur ein paar Monate krankgeschrieben, weil, wie gesagt, ich wollte die ersten Monate gar nicht raffen, dass ich wirklich krank bin und deswegen nicht arbeiten kann. Aber letztendlich war ich arbeitsunfähig vom April bis Ende Oktober.
Also hattest du sowas wie eine Versicherung gegen Arbeitsunfähigkeit?
Ja, also nein, ich hatte das nicht. Ich hatte das mega Glück, dass ich bei der Künstlersozialkasse bin als Texterin und die zahlen dann anders, als wie wenn ich ganz normal als Freie versichert wäre bei meiner normalen Kasse, weil die übernehmen einfach viel mehr und die zahlen dann, glaube ich, 70%, glaube ich, vom letzten Geld, was man verdient hat. Und
krass.
Das war Glückssache. Das war Glückssache. Insofern habe ich es wieder gut gemeistert mit dem Geld. Und ich hatte natürlich, da ich davor schon einige Jahre gearbeitet hatte, man hatte so Rücklagen und so, aber wer will schon auf seinen Pensionsfonds zurückgreifen? Also war das nur, musste ich auch Gott sei Dank nicht wirklich. Ich habe es so auch geschafft, aber dann eben, wo diese Durstphase kam, anschließend mit 3 Monaten nur Absagen per E-Mail, da hatte ich schon gedacht, ups, jetzt wird es sehr, sehr knapp. Ja.
Das war dann so auch der erste Punkt, wo du dann gemerkt hast, wahrscheinlich, wie sich Selbstständigkeit eigentlich äußert, ne? Weil vorher kam ja immer was dazwischen und dann direkt danach in diesen Akquise Modus zu gehen, und das ist ja nicht unbedingt was einen, also Kaltakquise mal unter uns, baut einen ja jetzt nicht unbedingt auf.
Nein, das habe ich dann gemerkt. Und viele haben gesagt, ja, mach doch jetzt mal eine Ausnahme, bewirb dich, es ist doch egal, du musst an dich denken. Ich denke an mich, deswegen möchte ich das nicht machen und bin mir treu geblieben. Und da muss ich sagen, da hat mir so ein innerer Glaube, in was auch immer, geholfen, einfach zu sagen, ich weiß, ich mache das Richtige. Und deswegen wird es auch gut gehen. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Und ich hatte schon spekuliert, irgendwelche Nebenjobs zu machen oder wieder so Privatunterricht zu geben in diversen Sprachen oder so. Aber für mich kam es nicht in Frage, bei den Agenturen, wo ich früher beschäftigt war, anzurufen und sagen, nehmt mich, ich mache wieder Werbung für Konzerne, die ich eigentlich verabscheue.
Die Besonderheit bei dir war dann eben, dass du auch bei den Kunden vorselektiert hast, ne? Also, dass du eben geguckt hast, das muss mit meinen ethischen Grundsätzen übereinstimmen, ansonsten arbeite ich für die nicht.
Genau, und für alle, die mal an diesem Anfang waren, also man sagt ja immer, ich war jung und brauchte das Geld, ne? Das ist ein beliebiger Spruch für alle, ne? Und es liegt eigentlich auf der Hand, dass man als erstes alles nimmt. Und ich habe mir quasi allein die viele, viele, viele wichtige, große Türen zugemacht, wo ich gesagt habe, nein, ich bleibe wirklich da nur. Und da ist diese, wenn man überlegt, eine Biobranche hat nicht das Geld der großen Unternehmen, der DAX-notierten Unternehmen, der Konzerne. Die haben ein ganz anderes Budget für Werbung, wenn überhaupt. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich halt Journalismus, weil ich habe ja diese Ausbildung auch. Also ich bin weit so gut aufgestellt, dass ich auch andere, also ganz normale Artikel oder Berichte schreiben kann. Und da fehlte mir aber an Erfahrung, weil ich habe noch nie in meinem Leben bei einer Zeitung oder Zeitschrift gearbeitet oder geschrieben. Und da fehlten mir die Kontakte. Und auf der anderen Seite hieß es, wir brauchen das nicht. Und trotzdem habe ich gesagt, na, es muss eine Lösung geben, weil ich spüre, es war so intensiv, dieser Glaube, dass ich das Richtige mache, dass ich gesagt habe, ja, ich weiß nicht, wie es wird, aber ich weiß, dass es wird. Und der Glaube hat mir geholfen, diese Wahnsinnszeit durchzustehen. Ich muss sagen, es sind so 2, 3 kleine Aufträge gekommen in der Zwischenzeit, aber nichts, wo ich jetzt gedacht habe, wow, that's it. Ne? Also genau. Und dann im Februar, bevor ich zu dieser Messe ging, um nochmal alle anzuquatschen sozusagen, habe ich dann doch eine Agentur gefunden, die jemanden gesucht hat für einen Kunden, der, sage ich jetzt, für mein Verständnis neutral war. Also wo ich sage, das ist nichts gegen meine Werte, es ist kein Biokunde, kein Nachhaltigkeitskunde, aber es ist jemand, für den ich durchaus mir vorstellen kann, zu texten. Und die Agentur hat mich direkt mal gebucht für, die wollten 500 Stunden, dann habe ich gesagt, ach nee, machen wir doch 400, so zweimal die Woche für ein paar Monate, 6 Monate, glaube ich, insgesamt. Und das hat mir sozusagen, das hat mich gerettet, um mal aufzuatmen, weil ich sagte, so und jetzt kann ich mich auf das konzentrieren.
Damit kann man arbeiten.
Damit kann ich arbeiten und mit diesem Dings, also mit diesem Wissen im Hinterkopf, bin ich dann zur Messe und habe so, wie gesagt, dann auch den Mut gehabt zu sagen, hey, da bin ich und ich weiß, dass was ich mache ist, oder das, so wie ich denke, ist richtig. Und da gab es auch durchaus
paar Kunden.
Ja, es hat besser geklappt. Es hat besser geklappt. Ich habe dadurch auch Aufträge bekommen. Jetzt wieder nicht solche, wo ich ausschließlich von dieser Art Akquise leben hätte können. Also jetzt mittlerweile schon, aber die ersten 2, 3 Monate nicht. Das waren so eher kleinere Aufträge. Da muss ich sagen, da war ich froh, bei dieser Agentur zu sein und diesen anderen Kunden zu haben. Aber ich habe nicht aufgehört, ich habe immer wieder so nachgefragt, weil man hat ja Gespräche, aber die, ich weiß nicht, ob du inwiefern du auf Messen warst, aber du weißt ja, du sprichst mit Tausenden von Menschen und hast dann Tausende Visitenkarten. Und natürlich wusste ich das und habe dann auch wieder mal Hallo gesagt, wieder mal angerufen. Und dann sind ganz schöne Sachen zustande gekommen. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich mir treu geblieben bin, weil eben ich auch das Feedback von den Kunden bekommen habe, die eben gerade diese Branche ist sehr idealistisch, sehr visionär, sehr, wie soll ich sagen, glaubt und an Werte. Ja. Und dann zu sagen, Leute, ich möchte auf keinen Fall zu L'Oreal, weil ich das nicht will.
Ja,
Dann
du ist kannst es, ruhig sagen, warum nicht.
Ja, dann sagen sie, ja Wahnsinn, weil uns kennt eigentlich niemand. Ich habe gesagt, ja, mir geht's aus dieser Ego-Phase, bin ich heraus, dass ich mich mit der Marke identifiziere, für die ich texte. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo ich sage, mir ist es egal, ob Hauptsache der Wert stimmt. Und die haben alle gesagt, boah, nicht schlecht. Und habe ich gemerkt, das ist gut und ich bin da richtig, ja.
Man muss ja sagen, es ist ja auch eine Form von Positionierung. Also andere Leute gehen hin und sagen, hey, meine Positionierung besteht darin, dass ich, keine Ahnung, Leute im Bereich München oder so anspreche. Oder ich fokussiere mich irgendwie auf das Schreiben von Texten über Kryptowährungen oder so. Und du hast halt den Fokus auf diese Art Unternehmen und diese Thematik. Und das ist, auch wenn es erstmal wie eine Einschränkung wirkt, ist es ja vielleicht tatsächlich genau das Gegenteil, weil eben du diese Positionierung hast und da viel spezifischer auf Leute zugehen kannst und eben die Werbung auch machen kannst für dich.
Genau, aber jemand, der sich eine Nische sucht, außer er hat schon einen Kundenstamm aufgebaut, was vielleicht schlau wäre, bevor man kündigt, was bei mir nicht möglich war, aber ich würde es auch empfehlen, weil es läuft halt oft anders, als man plant. Wenn man eine Nische plant, würde ich dann vielleicht sagen, macht euch gefasst auf ein paar Monate, bis es losgeht, weil es ist schon schwer genug, wenn man so startet und wenn man aus dem Nichts sozusagen ohne Kundenstamm und wenn man auch noch eine Nische hat, dann wird es noch schwieriger, aber ich sage schwieriger, nicht unmöglich, um Gottes Willen.
Ja, idealerweise ist es irgendwie eine Nische, in der man sich auch vorher schon bewegt hat, also wenn es jetzt bei dir so diese Nachhaltigkeits- Bio-Geschichte ist, dass wenn du da sowieso schon irgendwie Dauergast auf irgendwelchen, weiß ich nicht, Kongressen oder weiß ich nicht, Messen bist und irgendwelchen Treffen, irgendwelchen Meetups, wenn man dich da schon kennt, nur eben halt nicht als Selbstständige, sondern eben als Angestellte, dass du dann, wenn du dich dann selbstständig machst, die Leute alle schon kennst und dann diese Branche eben so abgrasen kannst. Das ist so die Ausnahme, ne? Wenn du dann vorher schon irgendwie, dann kannst du direkt mit dieser positionierten Sache starten.
Ja, war bei mir nicht der Fall. Also ich habe nur im Bioladen was eingekauft, damit dann macht man keine Kunden. genau.
Ja. Okay, dann, wann würdest du sagen, hat es denn für dich so diesen Moment gehabt, wo es dann wirklich lief, wo du sagst, okay, jetzt kann ich davon auch leben und jetzt läuft das Ganze, jetzt verselbstständigt sich die Akquise irgendwie, ich muss nicht regelmäßig neue Leute auf Messen anschreiben oder so. Wann würdest du sagen, ist das passiert oder ist das schon passiert?
Nein, also ich... wo ich diesen Vertrag unterschrieben habe für diese 400 Stunden bei der Agentur, habe ich schon gewusst, okay, ich muss mir jetzt überhaupt keine Gedanken mehr machen, ich brauche auch keine Akquise mehr machen, muss das jetzt nur weitermachen und dann ist alles gut bis Jahresende sozusagen, kann ich mich schön zurücklehnen. Das war aber nicht Sinn der Sache, weil ich gesagt habe, nee, jetzt bin ich eigentlich gesund und möchte das schon in die Richtung schieben, in der ich möchte, nämlich Bio und Nachhaltigkeit. Und habe dann in diese Richtung weiterhin Kunden gesucht und die habe ich jetzt gefunden. Und jetzt geht's dann um mich neu zu entscheiden. Ich bin gerade in einer Phase, wo ich wieder am Überlegen bin, diese Agentur möchte mich verlängern. Allerdings ist dieser Kunde nicht mehr, also da gibt es aus mehreren Gründen, ist dieser Kunde nicht mehr da. Und es gibt dafür andere, für die sie mich haben wollen, aber das sind eben diese Kunden, wo ich sage, nee, die sehe ich jetzt nicht so in meinem Fokus, also nicht das, was ich gesagt habe, dass ich machen möchte. Und dadurch, dass das Team und die Chefs alle so nett sind, neige ich dazu, in irgendeiner Form da weiterzumachen, aber eigentlich weiß ich, eigentlich sollte ich das oder möchte ich das nicht machen. Und ich bin auch überlegen, wie ich das mache. Wenn ich das natürlich nicht mache, dann eröffnet sich, dann habe ich Stunden frei, die bis jetzt belegt waren, die ich neu besetzen möchte oder muss, was ich auch aber gerne mache, weil ich habe sehr ungern ein oder zwei Kunden, und die dann Monopol haben oder wo ich unsicher bin, wenn die dann morgen abspringen, aus welchem Grund auch immer, oder ich sage, ich arbeite nicht mehr mit euch, dass ich da von heute auf morgen wieder mit sehr wenig Einkommen stehe, sondern ich möchte mir das gerne, oder ich finde, es ist super, super wichtig, sich das schön aufzuteilen, dass man mehrere Kunden hat, dass man immer auch Kapazitäten hat für neue Kunden und für neue Anfragen, aber dass man schon seine festen, im Idealfall natürlich, seine festen Kunden hat. Und daran, ich bin daran, jetzt wieder Gespräche zu führen, sage ich mal so. Also vielleicht nicht neue Akquise, aber wieder mit Kunden in Gespräch zu kommen, mit denen wir schon geredet haben, ob sich da was Neues ergeben hat, etc. Ja, und ich finde, Akquise sollte, oder mir macht Akquise grundsätzlich Spaß, wenn ich nicht eben in 6 Wochen 100 E-Mails schreiben muss, weil ich nicht weiß, wie ich im nächsten Monat meine Miete bezahle, dann bin ich eigentlich dadurch, dass ich sehr kommunikativ bin und sehr, sehr neugierig. Und es gibt immer so tolle Unternehmen, die ich auch nicht kenne, und wo ich sage, wow, das wäre mal super, für die mal was zu schreiben. Und einfach diese Neugier treibt mich voran, dass ich sage, ich suche weiter und ich schaue weiter und ich lasse mich gerne finden, damit ich dann eine neue Zusammenarbeit ergibt. Ja.
Positionierst du dich auf deiner Seite und auch irgendwie, weiß ich nicht, Visitenkarten, Flyer, auch ganz klar als eben diese Nachhaltigkeitsschiene oder ist das nicht so im Fokus?
Nee, also auf der Website auf alle Fälle. Das ist dann schwarz auf weiß für Textilien für grüne Kommunikation. Textlandia, der Name mutet auch ein bisschen, also durch das Land, also Land der Texte mutet ein bisschen, aber man muss dann sich schon hineinlesen und da mehr zu erfahren, was dahinter steckt. Auf der Visitenkarte steht nur Textilien Redakteurin und Autorin, sonst nichts, also natürlich die Kontakte. Und auf Facebook und Xing stehen ganz normal, also steht Texterin für grüne Kommunikation. Also ich positioniere mich schon so und wenn ich Mail schreibe, natürlich auch, ja.
Okay. Gibt es irgendwas, was du sagst, das hätte ich gern vorher gewusst, bevor ich den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen bin? Sei es irgendwas, was du gerne wirklich fachmännisch gewusst hättest, also keine Ahnung, Buchhaltung oder irgendwie Steuern, wie das funktioniert, oder irgendwas, was vielleicht auch die Meinung geändert hätte dazu?
Da hatte ich ja diese Vorlaufzeit, wo ich noch nicht gewusst habe, was ich mache. Und wo ich schon gemerkt habe, es könnte in Richtung Selbstständigkeit gehen, hatte ich auch die Zeit, mich da genug einzulesen.
Okay, das hast du
und
genutzt,
kann es auch jedem empfehlen, weil es ist sehr, sehr wichtig. Also man muss nicht Fachmann sein und man kann sich natürlich, oder soll man sich, also ich habe natürlich einen Steuerberater, aber ich hatte da Zeit, mich einzulesen und ich finde, das ist ein wichtiger Schritt, den man nicht außer Acht, also klar geht es auch so vielleicht, aber nee, so fällt mir nichts. Also wie gesagt, was ich so an Fragen gestellt oder aufgekommen sind, die habe ich dann, da hatte ich da die Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Also war ich schon vor der Gründung gewappnet, mit zumindest mit diesem fachlichen und wie das jetzt ist mit dem Geld und Umsatzsteuer und so Zeug. Ja, das habe ich mich vorher schon erkundet.
Okay, perfekt, dass du ne, die Zeit dann irgendwie genutzt hast dafür. Weil das ist ja irgendwie sowas, was ja. Viele, ja. Wenn man so rein stolpert oder das eher nicht langfristig geplant hat, dann ist es ja oft so, dass Leute irgendwie sagen, boah, hätte ich mal gewusst, wie und ne? Da versuchen wir immer so diese Learnings rauszukriegen.
Genau.
Du hast mir, glaube ich, geschrieben, als du auf Facebook geschrieben hast, dass du dein Handy teilweise am Tag, ich weiß nicht mehr, wie viele Stunden es waren, aber du hast es auf jeden Fall auf eine fixe Zeit aus.
Ich schalte es, ich versuche es um 8 abends auszuschalten und schalte es, wenn möglich, auch um 8 in der Früh erst wieder ein. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber was mir wichtig, also das geht ja, das ist eher so persönlich. Ich habe ja durch diese Krankheit gelernt, sehr achtsam mit mir umzugehen. Ich weiß mittlerweile, was mir gut tut, was mir nicht gut tut. Und da gehört eine Tagesroutine, also ich kann eigentlich Tagesroutinen grundsätzlich empfehlen, weil jeder Mensch ist anders. Für mich spielt das eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und genau, und deswegen, das ist jetzt eher privat. Aber was Kunden betrifft, da lege ich einen großen Wert drauf, damit ich, weil man kommt natürlich so in die Versuchung zu antworten, später am Abend und am Wochenende und so. Da habe ich ganz klare Regeln vom Anfang an und das hat eben auch etwas, was aus dieser Krankheit rausgekommen ist, beziehungsweise aus meiner Beschäftigung früher bei den Agenturen, wo ich gecheckt habe, also du gehst dann nach 50 Arbeitsstunden unter der Woche, gehst du nach Hause und dein Chef sagt dir noch, ah, übrigens, denk mal auf, schreib mal ein paar Filme übers Wochenende, ein paar TV-Spots, weil am Montag haben wir die Präse, weißt eh, ne?
Ja.
Und genau, und das war, also mit diesem Gedanken bin ich in die Selbstständigkeit gegangen, am Wochenende nicht arbeiten, also das nicht, dazu sage ich vielleicht etwas später, aber ich beantworte, also der Kunde weiß nicht oder soll nicht wissen, dass ich arbeite, das ist mein Ding, wann ich es mache, ist ja auch so bei Freelancern, aber keine Mails am Wochenende, keine Mails vor 8 in der Früh oder nach 18, 18.30 Uhr am Abend, alle spätestens 19 Uhr, das ist für mich gesetzt und ich glaube, die Wunschkunden, die ich habe, die sind auch selbst so und ein Unternehmen, das glaubhaftig vermittelt, vielleicht auf der Webseite, wir sind fair, die Menschen sind uns ganz wichtig. Und dann, es ist mir noch Gott sei Dank nicht passiert, aber wenn einer um 10 kommt und sagt, am Abend, morgen um 8 brauche ich das, dann muss ich ernsthaft hinterfragen, ob das wirklich auch so ein Unternehmen ist, was es,
ja.
Ne?
Ja.
Weißt schon. Und genau, und deswegen die Kunden, die verstehen das, wenn ich sage, ich bin einen Monat weg, also ich war in Neuseeland, dieses Jahr habe ich eine Yoga-Ausbildung gemacht, ich war in einem Ashram 4 Wochen mit auch, wo ich nur zu meinem Mann Kontakt hatte und sonst zu niemandem, haben alle komplettes Verständnis gehabt. Nächstes Jahr im März plane ich wieder 4 Wochen Südamerika, plane ich wieder dasselbe. Wenn die Kunden, was natürlich wichtig ist, die Kunden sollen das wissen, früh genug, sobald man das weiß, kommunizieren und sagen, kann ich vorher was machen, kann ich eine Vertretung suchen, kann ich, also so, und einfach Kommunikation ist alles und Austausch ist alles und die Kunden, die ich mir wünsche, die werden mich auch verstehen und wenn nicht, dann muss man natürlich herausfinden, warum das so ist und im schlimmsten Fall trennt man sich dann, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich der Meinung bin, dass ich, es ist moralisch vertretbar, 4 Wochen am Stück Urlaub zu machen und das ziehe ich auch durch, Punkt.
Das heißt, es gab genau. da wahrscheinlich dann noch keine Probleme mit deinen Kunden, dass da irgendwie nee, jemand
im Gegenteil, im Gegenteil auch, wie gesagt, auch bei dieser Agentur, wo ich, also da habe ich schon gewusst, ich bin im August, also hieß es ja insgesamt 2 Monate Urlaub gemacht und das hatte ich schon gewusst, war alles schon gebucht und die haben gesagt, ja, das ist halt so. Und dann habe ich gedacht, oh, die sind dann richtig für mich. Wenn die so denken, dann ist es schon in Ordnung, weil in meiner alten Agentur zum Beispiel, da war ein Ding der Unmöglichkeit, länger als 2 Wochen weg zu sein.
Also, ja, ne? Ja. Das gehört dann so ein bisschen schon. Den Unterschied, ja. Ja, es gehört so ein bisschen schon dazu, dass du halt vorselektierst nach bestimmten Prinzipien. Das wird wahrscheinlich auch schon einen gewissen Schlagkunden abstoßen, der dazu neigt, dich irgendwie an so Sachen zu binden wie, ey, geh auch am Wochenende ans Telefon und so eine Sachen.
Ja, genau. Aber dann denke ich mir, da kann ich ja gleich im Angestelltenverhältnis gehen, da habe ich zumindest mein sicheres Einkommen.
Ja, könnte man sagen.
Und so weiter. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, im Angestelltenverhältnis hat man auch hat nicht seine positiven Seiten. Das ist nicht durchaus...
Nee, genau. Also es ist immer so eine Typsache, sage ich immer. Weil es gibt nicht das eine Gute oder Schlechte, sondern es gibt immer das, was gut für dich ist und nicht irgendwie für alle. Es ist nie pauschal.
Ja,
irgendwie
genau.
Bestimmbar
deswegen,
halt. Ja.
Genau, so ist es.
Ja, das ist interessant. Also viele, die am Anfang stehen, sagen ja dann immer so, ey, ich traue mich nicht dem Kunden zu sagen, dass er, keine Ahnung, dass der Stundensatz zu niedrig ist, den er mir zugesteht, dass ich...
Ja, das ist was anderes.
Ja, wobei...
Die
ne, also,
Erfahrung habe ich schon gemacht.
Den Fehler ich meine so allgemein gesehen halt.
Ja, aber allgemein, genau.
Ja, also generell dem Kunden zu sagen, was man will und was man nicht will, das trauen sich viele neue Freelancer nicht, weil sie halt den Kunden, weil sie vielleicht noch sehr aus dieser, was ja auch schon im Angestelltenverhältnis nicht richtig ist, ne, aber aus dieser Denke kommen, oberster Boss und der sagt, wo es lang geht und im Rahmen sollte man sich sozusagen unterordnen. Und der Kunde ist halt, wird dann gleich wieder so auf diesen Thron gehoben und gesagt, ey, was der sagt oder nicht sagt, das ist halt Gesetz. Und man versteht sich halt nicht als gleichwertigen Partner und das ist halt schon irgendwie sowas, was man...
Ich muss dazu sagen, es war für mich ein Prozess. Wenn ich dir jetzt erzählen würde, ich bin hin und habe gesagt, entweder das oder das. Das Einzige, wo ich mir ganz sicher war, das war eben die Art von Kunden, die ich haben möchte beziehungsweise nicht haben möchte. Alles andere war ein Prozess, dass ich es lerne, mir zu sagen, da antworte ich jetzt nicht sofort drauf oder da bei diesem Preis steige ich nicht ein. Ich habe den Fehler gemacht, mit Wortpreisen und Kalkulationen zu arbeiten. Ich habe den Fehler gemacht, gratis Probeaufträge zu machen und so weiter. Also ich habe durchaus, das ist alles ein Lernprozess, da macht jeder seine Fehler. Und ich habe meine gemacht, ja.
Haben sich mal Kunden bei dir gemeldet, die du dann abgelehnt hast?
Im Sinne von...
Na, ich schreibe dich jetzt an und sage, hey, hab deine Webseite gefunden, finde ich super, wir brauchen eine Texterin. Und ich bin jetzt quasi der kleine Bruder von Nestle vom ethischen Staat. gab's sowas mal?
Nein.
Das heißt, du hast nie diesen Konflikt gehabt, dass du sagen musstest, hey, wir nehmen dich jetzt nicht an und zwar aus diesen Gründen, sondern, ne? Also darauf wollte ich hinaus.
Nein, also jetzt habe ich dieses Dilemma mit der Agentur, weil da durchaus Kunden jetzt nicht in Nestle Größe, aber durchaus so Kunden sind, wo ich sage eigentlich nein und nicht nur eigentlich, sondern nein. Und da bin ich jetzt beim Dilemma, aber ich finde es schon hart genug, vor allem wenn man auf seinen Kontostand blickt, gerade am Anfang, frisch aus dem Krankenstand, dass ich dann nicht in die Versuchung komme, mich da zu bewerben, weil ich durchaus die Kontakte hatte und habe. Mhm. Ja, bei diesen Netzwerkagenturen. In Düsseldorf gibt es ja einige davon und man ist ja als Freier, kann man natürlich auch deutschlandweit arbeiten. Und das habe ich nicht gemacht. Und da war die Versuchung, war aber nie wirklich da, weil ich da gleich immer so einen Klotz im Magen gespürt habe, wo ich gesagt habe, nein, alles nur
Sicherheit, ja.
Vorher gehe ich Brötchen verkaufen. Beim Bioladen.
Ja, notfalls, solange man sich seinen Prinzipien treu bleibt, ja. Wie haben die Agentur denn jetzt drauf reagiert? Oder kam das noch nicht hast du denen noch nicht gesagt, dass es da eventuell keine Zusammenarbeit mehr gibt, wenn jetzt der Kunde sozusagen der ist?
Ich habe ehrlich gesagt keinen Kontakt zu diesen Menschen.
Ach so.
Und zwar ja, die Leute, die mir nahe standen, also mit denen ich schon vorher ein sehr freundschaftliches Verhältnis hatte, die haben mittlerweile selbst gekündigt und sich selbstständig gemacht. Ah, okay. Und da bin ich sehr, sehr glücklich darüber. Und mit den anderen, zu den anderen habe ich keinen Kontakt. Und man hat sich ja hin und da, gratuliert man sich zum Geburtstag oder wünscht sich frohe Weihnachten. Und die kriegen das natürlich mit durch meinen Facebook-Auftritt oder durch meinen Webseitenauftritt, kriegen sie das mit, was ich da mache und verfolgen das, nehme ich mal an oder vielleicht auch nicht. Ne? Ich glaube nicht, dass ich da ein zentrales Thema bin in deren Alltag, aber ich glaube schon, dass sie ungefähr wissen, was mit mir los ist. Aber weder die haben gefragt, noch ich habe irgendwas erklären müssen. Weil das ist selbsterklärend und die da, also wahrscheinlich waren sie etwas verwundert, dass ich mich da nicht bei denen bewerbe, weil viele machen das so, dass sie sich selbstständig machen und dann direkt dort weiterarbeiten, wo sie früher im Angestelltenverhältnis gearbeitet haben. Ja, weil ist ja nicht schlimm, machen viele.
Stimmt.
Ich muss dazu sagen, es gibt durchaus Agenturen, die wirklich auf diese nachhaltige und Bio-Kunden oder auf diesen Kundenstamm spezialisiert sind. Die sind leider nicht in Düsseldorf, die sind verteilt, auch nicht in der Nähe von Düsseldorf, also viele sind vielleicht in Berlin, in Süddeutschland. Und da
war es nicht in Deutschland wäre, Gespräch, oder?
Aber es hat sich halt nur bei einigen was ergeben. Also das ist auch schwer, da reinzukommen.
Selbst wenn es nicht in Deutschland wäre, ich meine, du sprichst ja nun nicht wenige Sprachen, das wäre ja vielleicht auch noch was.
Ja, ich will nichts ausschließen, aber der deutschsprachige Raum reicht mir zuerst als Herausforderung. Okay. Frag mich in 3 Jahren.
Okay. Sibylle, wir haben zum Abschluss der Folge immer so eine Frage, die wir allen Freelancern stellen. Und zwar so ein Tipp, den du, wenn du jetzt so dein bisheriges Wissen im Bereich Selbstständigkeit zusammenfassen würdest in einen Tipp, den du anderen Freelancern, die jetzt starten oder schon lange dabei sind, mit auf den Weg geben würdest. Welcher wäre so dein ultimativer Tipp?
Nur einen, ne?
Nur einen, ja, das ist das Schwierige an der Frage.
Ja, also was mir immer sehr geholfen hat, auch in anderen Situationen, trau dich, diesen Schritt zu machen, weil zurückgehen kannst du immer.
Mhm.
Ja. Und zwar zurückgehen, nicht im Sinne, einen Schritt zurückgehen, weil man irgendwie Plan B gleich als Plan B sieht, ich kann zurück. Aber mir hat es sehr viel geholfen, mir hat viel Druck genommen, wo ich mir denke, jetzt in Bezug auf die Selbstständigkeit, dass ich sage, hey, wenn es nicht klappt, lasse ich mich halt wieder anstellen. Ist ja nicht schlimm. Ne? Ich kann ja wieder andere Sachen machen. Ne? Und das nimmt einem, oder mir hat es sehr, sehr geholfen, dass ich da das alles ein bisschen lockerer sehe. Weil eine gewisse Lockerheit braucht man auf alle Fälle.
Das stimmt, ja. Ja, Sibylle, vielen Dank, dass du hier warst.
Ja, gerne.
Magst du einmal sagen, wo dich Hörer finden? Hast du da irgendwie natürlich deine Webseite, ne? Facebook vielleicht?
Ja, Facebook, ich bin da als unter Textlandia, wenn man das Textlandia, die Agentur für grüne Kommunikation. Im Instagram bin ich als Fairtext unterwegs und sonst meine Webseite ist textlandia.com.
Okay, verlinken wir alles in den Shownotes.
Wunderbar, danke schön. Ja.
Draufklicken, ne?
Ja.
Die zu unserer, ich mache mal die Abmoderation, ne? Lukas, ich bin gerade so irritiert gewesen, weil sonst sagt Lukas immer, ja, Janik, jetzt zieh deine Abmoderation noch durch. So, der ist immer sehr genervt davon, dass ich dann unsere Links noch vorlese. Ich war gerade irritiert, dass das nicht kam. Siehst du mal, kaum ist Lukas nicht da, ist schon merkwürdig. Das heißt, ich sage jetzt heute ohne bösen Kommentar, was ihr noch bei uns so anklicken könnt. Wir haben zum einen die Facebook-Gruppe Freelancer-Kooperation und Austausch. Da könnt ihr euch mit anderen Freelancern vernetzen und da sind auch wir drin. Ich weiß gar nicht, Sibylle, bist du da auch drin?
Auf der Facebook-Seite bin ich drin, ja.
Facebook-Gruppe, ja. Okay, da könnt ihr dann unter anderem auch Sibylle finden. Dann haben wir den Slack-Channel, da könnt ihr euch dann so ein bisschen direkter mit anderen Freelancern austauschen. Und jetzt ist ja demnächst wieder Weihnachtszeit und so. Wir haben den Freelancer Adventskalender ab dem 1. Dezember wieder. Das gibt es als App für iOS und Android und da könnt ihr jeden Tag irgendwas für Freelancer öffnen. Wir haben da Podcast-Folgen, Blogbeiträge, E-Books, Rabatte, Videos, alles, was man so brauchen kann für sein Jahr 2019 als Freelancer. Und ich glaube, ja, das kommt am nächsten Montag, die Folge, müsste unsere App Freelance, Learn Freelancing jetzt draußen sein, die dann so ziemlich alle Inhalte, die es so im Anfangsstadium des Freelancertums gibt, kompakt auf eine App kostenlos enthält. Und ja, die könnt ihr euch downloaden. Und ja, wenn ihr Feedback zum Podcast habt, würden wir uns freuen, wenn ihr das irgendwie auf iTunes, ich weiß gar nicht, ob man noch irgendwo anders bewerten kann, aber auf iTunes gerne eine Bewertung da lassen. Und ja, wir bedanken uns fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Ciao!